Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns gegeben ist. Liebe Gemeinde, Paulus macht hier in dem Römerbrief eine Aussage, von der man denken könnte, er wäre der Außenminister einer Weltmacht. So spricht er vom Frieden. Der Friedensvertrag zwischen Gott und Mensch ist in Kraft getreten. Ein Mensch sagt das. Der Friedensvertrag zwischen Gott und Mensch ist in Kraft getreten. Hier geht es nicht um das Reich X und Reich Y, die Frieden miteinander machen wollen, aber eigentlich gar nicht dazu kommen. Dieser Friedensvertrag, von dem Paulus spricht, das ist ein Friedensvertrag, der über allen Friedensverträgen steht, der jedem Menschen offen ist, jedem Menschen das Bürgerrecht Gottes anbietet. Die Grenze zwischen dem Reich dieser Welt und dem Himmelsreich ist geöffnet. Wer nun Bürger, Bürgerin im Reich Gottes sein möchte, der kann das auch. Ohne Anstrengung, ohne Leistung, keine langwierige Bürokratie, keine Visakosten. Einfach so, wie über die grüne Grenze. Ich zitiere noch einmal Paulus zur Wiederholung. Da wir nun durch Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Liebe Gemeinde, wenn die erste Begeisterung darüber verflogen ist, über diesen Satz, kommt man ins Grübeln. Wäre der Apostel den römischen Christen den Frieden mit Gott zusagt, werden um ihn herum Mitchristen gefangen genommen. Sie werden versklavt, sie werden verhöhnt, sie werden hingerichtet, was ja auch heute noch vorkommt, wie wir gehört und gesehen haben. Während wir hier gewöhnlich in Ruhe Gottesdienst feiern können, Sonntag für Sonntag, sozusagen den Frieden Gottes genießen können, herrscht in Syrien, im Jemen, im Iran und anderswo brutalster Bürgerkrieg, von dem auch die dortigen Christen betroffen sind. Und es fällt ihnen schwer, ihren Glauben zu leben. Lebensräume und Kirchen zerstören, brandschatzend, Menschen morden, ziehen die Friedensgegner durchs Land. Menschen werden wegen ihrer Volks- und Religionszugehörigkeit verfolgt, gefangen gesetzt, umgebracht. Tausende Menschen, Alte und Schwache, sterben an Hunger in unserer Welt. Obwohl alles nur eigentlich eine Frage der Verteilung, der Lebensmittelverteilung ist. Tausende Kinder werden bereits vor ihrer Geburt getötet, weil Kinder angeblich ja eine soziale Belastung sind. Andere Kinder werden missbraucht, ausgebeutet durch Kinderarbeit, verkauft an Sextouristen aus dem christlichen Abendland. Während ich zu Hause sitze und diese Predigt vorbereite, den Worten des Apostel Paulus nachdenke, über den Frieden Gottes, während ich mir die größte Mühe gebe, die richtigen Worte zu finden, um euch diesen Frieden Gottes zu predigen, ist diese Welt ein Inferno von Schmerz und Ungerechtigkeit und Tod. Ein Jammertal, in dem die Schwächsten als Erste sterben, die Wehrlosen, die Kinder, die Ärmsten. Aber über all dem haben wir Frieden. Frieden mit Gott. Frieden untereinander. Da dürfen wir sicher ein kleines oder auch ein großes Fragezeichen machen. Wir haben Frieden mit Gott und verkündigen das auch noch und sind stolz darauf. Stellen uns gar noch als leuchtendes Vorbild in dieser Welt hin, den Menschen um uns herum, weil wir Frieden haben mit Gott. Ich frage euch und ich frage den Apostel, was ist das, Paulus? Was sind wir? Dreist? Oder zynisch? Oder sind wir nur bedauernswert blind und sehen nur das, was wir sehen wollen? Wir laufen mit Scheuklappen durch diese Welt. Verstecken wir uns hinter Masken und wollen nicht sehen, was geschieht. Und wenn wir sehen, wenden wir uns ab. Es betrifft uns ja nicht. Wir haben Frieden mit Gott. Es stellt sich doch ehrlicherweise die Frage, warum soll ich von einem Gott Frieden haben, der so viel Verzweiflung und Unrecht in dieser Welt zulässt? Was ist das für ein Gott? Und das ist ja alles nicht nur in der fernen Welt. Wenn man genau hinschaut, auch unter uns, in unseren Familien, in unseren Herzen, auch in christlichen Gemeinden. Skandale gibt es genug, auch in Kirchen. Wie als Antwort auf diese Frage schreibt der Apostel an einer anderen Stelle, und zwar im Philipperbrief, Worte zum Frieden, die wir auch zu unserem Gebet häufig machen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Friede mit Gott, ist das also kein vernünftiger Friede? Friede, der höher ist als alle Vernunft? Kein vernünftiger Friede, den Paulus verkündigt? Ist es ein unvernünftiger Friede? Ja, wenn er so unvernünftig ist, dann wird ihn ja auch kein Mensch verstehen. Nein, unvernünftig ist dieser Friede sicher nicht. Aber er ist auch nicht vernünftig. Er ist mehr als vernünftig. Mit Vernunft nicht zu fassen. Es ist der Friede, der seine Kraft nicht aus der Analyse der Gegenwart, nicht aus dem Augenschein der Welt bezieht, auch nicht aus dem größten militärischen Potenzial, das der eine oder andere Staat hat oder meint zu haben, sondern aus der Beziehung zu Gott, dem lebendigen Gott, der der Schöpfer dieser Welt ist, der alles in seinen Händen hält. Aus der Beziehung mit Gott, die aber spielt sich zuerst einmal doch in meinem Herzen ab. Die lässt mich doch begreifen, dass ich von Gott gewollt bin, dass ich von Gott geliebt bin. Die gibt mir doch diese Gewissheit, bedingungslos und unaufhörlich zu Gott zu gehören. Egal, was in dieser Welt geschieht, egal, was in meiner Familie, in meiner Gemeinde, meiner Kirche mit mir selber geschieht. Gerecht geworden durch den Glauben, ohne Werke, nennt der Apostel an anderer Stelle dieses. Und da bezeichnet er den Frieden mit Gott durch Christus. Gott hat uns sein Friedensangebot in Jesus Christus vorgelegt. In Jesus Christus hat Gott sich erniedrigt in das menschliche, sündige Dasein, in dem wir leben. Hat er sich von Menschen missbrauchen lassen, ja, töten lassen, auf die grausamste Art und Weise. Kreuz und Grab, Golgatha und Gethsemane waren Gottes Verzicht und Preis zugunsten des Friedens, den wir mit Gott haben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Friede war nicht billig und ist nicht billig. Und nachdem wir das festgestellt haben, bin ich jetzt dran, bist du dran. Du bist dran, das Friedensangebot Gottes anzunehmen. Klar, jeder kann es auch ablehnen. Wenn ich aber annehme, dann gehört zu diesem Annehmen, mich nicht wieder von der Ungerechtigkeit und der Falschheit der Welt prägen und bestimmen zu lassen. Mich nicht bestimmen zu lassen von dem menschenunwürdigen Denken, das Menschen verachtet, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil sie mir vielleicht Angst machen oder weil sie mir den Reichtum stehlen. Wenn ich den Frieden Gottes annehme, dann gehört dazu, dass ich ehrlich werde vor mir und Gott und auch vor den Menschen. Dass ich unter Umständen auch viel aus dem Weg zu räumen habe auf dem Weg zum anderen. Viel zu vergeben habe. Vielleicht auch viel um Vergebung zu bitten habe. Den Frieden Gottes ohne Vergebung gibt es nicht. Und dann können wir mit dem Apostel bekennen, wir rühmen uns der Hoffnung, die aus dem Frieden erwächst. Nicht aus dem Frieden, wie die Welt gibt, sagt Jesus, sondern ein Friede, den Gott gibt, der höher ist als Vernunft. Das ist ein ganz persönlicher Friede für dich, für mich, für jeden Menschen. Mein persönlicher Friede, den allein Gott schenken kann, mitten im Unfrieden dieser Welt, mitten im Unfrieden, in dem ich vielleicht im Augenblick auch selber stecke. Und mit dieser meiner persönlichen Friedenserfahrung schenkt Gott mir auch Hoffnung. Hoffnung für mich, Hoffnung für die Welt, Hoffnung für die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, Hoffnung auf das Ende allen Leides, Hoffnung auf die alles umfassende Endgültigkeit des Friedens, von der das Buch der Offenbarung spricht. Dass kein Leid und keine Krankheit und keine Tränen mehr sein werden. Darauf dürfen wir hoffen. Noch ist es nicht geschehen. Aber es ist alles dazu vorbereitet. Wir dürfen Hoffnung haben und keine Mühe scheuen, dass dieser Friede Gottes für die noch friedlose Welt Wirklichkeit werde. Indem Gott uns in seinen Frieden stellt, stellt er uns als Friedensstifter in den Unfrieden dieser Welt. Auf die Frage, wie denn unsere Friedensmission geschehen kann, antwortet der Apostel, wir rühmen uns dieser Hoffnung, die begründet ist in Jesus Christus, unserem Herrn, durch den wir Frieden haben mit Gott. Wir rühmen uns der Hoffnung, die aus dem Frieden erwächst, der nicht zu Schanden wird. Ein Friede, der nicht vergeblich ist, sondern der die große Kraft einer kleinen Blume hat, die sich durch das trockene Erdreich ins Licht streckt. Alles aufbricht, was so verkrustet ist. Aber wir rühmen uns nicht nur der Hoffnung. Unser Leben ist nicht so ganz einfach. Wir rühmen uns auch unserer Bedrängnis, schreibt der Apostel. Die Geduld bewirkt. Bedrängnis bewirkt Geduld. Und Kraft zur Bewährung. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde, es ist uns an keiner Stelle der Bibel verheißen, dass Christen zu einer triumphierenden Anhängerschaft einer großen Weltreligion gehören und damit die Welt beherrschen und in Freude und ohne Leid durch dieses Leben gehen. An keiner Stelle der Bibel ist das uns verheißen. Der Platz der Christen in dieser Welt ist auf der Seite derer, die niedergedrückt sind. Auf der Seite derer, die niedergemetzelt werden. Auf der Seite derer, die gefangen gehalten werden. Als der Apostel Paulus diesen Brief schrieb, war es für einen Christen normal, mit der Lebensgefahr zu leben, aufgrund des Glaubens Verfolgung und Tod zu erleiden. Weil man sich gegen die Herrschenden stellte und nicht den Kaiser als Herrn bekannte, sondern Jesus Christus. Und nichts anderes ist das heute, was wir im Film gesehen haben. Wer sich an die Seite von Jesus stellt, kann nicht auf der Seite eines jeden Herrschers stehen. Aber die Christen, die in den römischen Arenen beten, singen und vielleicht auch Gott lobend den Löwen vorgeworfen werden, die haben und tragen in sich diesen Frieden Gottes. Und sie sind ein leuchtendes Beispiel für Hoffnung und für Vertrauen. Und Paulus selbst, der betend und singend im Gefängnis mit Folter und Prügel auf seine Verurteilung wartet und selbst wilden Tieren ausgesetzt war, wie er das bezeugt, und ein Stephanus, der den geöffneten Himmel sieht und das auch verkündigt, als die Steine tötend auf ihn niederprasseln. Und so manch ein Täufer im Mittelalter, der lieber Flammen und Fluten der Kirchen, die die Kirchen über ihn gebracht haben, standhielt, als seine persönliche Gotteserfahrung zu leugnen. Oder ein Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider und viele andere oder die Christen im ehemaligen Kommunismus und Nordkorea und anderen totalitären Staaten. Sie alle haben dem Namen Jesus Christus widerstanden. Sie haben diesen Frieden Gottes in sich gehabt, in allem Leid. Und sie wurden als Zeuge, auch als ein zum Ärgernis aller Herrschenden. Und sie alle waren in ihrem Elend und Leid, in Unterdrückung und Unrecht getragen und gehalten in diesem Frieden, der höher ist als menschliche Vernunft. Und auch heute gibt es diese Erfahrung, dass Menschen durch Krisen in ihrem Leben neue Hoffnung, neues Vertrauen gefunden haben, dass ihr Glaube gestärkt wird. Deshalb sind Krisen nicht etwas, was unser Leben kaputt machen muss. Mit Gottes Hilfe hindurchzukommen und mit Hilfe von lieben Menschen fachgerecht begleitet zu werden, hindurchzukommen, das stärkt den Glauben. Das hält die Hoffnung wach. Solche Krisen können Krankheiten sein, Verlust des Arbeitsplatzes, Enttäuschung, ja auch Partnertrennungen, Überforderungen und vieles mehr. Aber plötzlich ereignet sich in dem Augenblick der Veränderung bewirkt, der Erleichterung schafft, der Heilung geschehen lässt, der die Erfahrung bewusst werden lässt, ich habe Trost und neue Kraft gefunden. Ich habe die Krise überwunden, die Gefahr ist vorbei, ich kann wieder lachen, ich kann wieder hoffen. Gewiss, das ist keine Erfahrung, die wir jeden Tag machen. Müssen wir auch nicht unbedingt. Aber solche Erfahrungen sind eher selten, dafür aber Riesengeschenke, die Gott uns macht. Es sind diejenigen Erfahrungen, die so wichtig sind, dass sie uns über weite Strecken unseres Lebens dann auch tragen. Vielleicht sogar ein ganzes Leben lang. Davon zehren wir. Es sind diejenigen Erfahrungen, die des Leids und der Bedrängnis, denen wir uns rühmen, weil sie uns ein Stück des Lebens gelehrt haben. Weil wir den Wert des Lebens neu begriffen haben, weil wir sie uns, weil sie uns ungeduldig werden ließen in all dem, was so spannungsreich da ist, weil sie uns des Friedens Gottes neu gewiss werden ließen. Die Hoffnung auf Jesus lässt uns nicht zu Schanden werden. Amen.